Ole Burg steht für den neuen BVB, sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Kramer nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors, einer Verpflichtung mit Signalwirkung. Aber was für Signale sind das eigentlich? Nico Schlotterbeck denkt jetzt offenbar doch noch mal intensiver über seine Zukunft nach. Passt Burgs Zukunftsplanung vielleicht nicht zu den Vorstellungen des Abwehrchefs? Und wo steht eigentlich Nico Kovac in diesem neuen BVB?
Fieberpitch. Der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem Mann, der Näheres weiß zu diesen Fragen, der drin ist beim BVB. Der Experte von Bild ist da, Yannick Hüber. Hallo Yannick.
Schönen guten Tag. Vielen Dank, Malte, für die Einladung. Und man kann sagen, es ist im Moment ein absolutes Geschenk, über Borussia Dortmund berichten zu dürfen, weil langweilig wird einem da definitiv nicht.
Du sagst im Moment, eigentlich ist es ja grundsätzlich bei Dortmund nie langweilig. Selbst wenn sie nicht gut sind, gibt es was zu besprechen. Wenn sie gut sind, gibt es was zu besprechen. Und sonst eben eigentlich auch. Also das ist ja nach Bayern München eigentlich das ergiebigste Thema überhaupt im Fußballjournalismus.
Du hast völlig recht. Und manchmal fragt man sich wirklich, was da so abgeht. Und wenn dann selbst in einer Länderspielpause wie jetzt, wo man dann eigentlich denkt, so jetzt könnte es mit den Geschichten mal eng werden und dann... kommt dann aber doch das eine zum anderen, wie jetzt dann mit Sebastian Kehl, Burg und Schlotterbeck dann jetzt. Dann sind wir schon mittendrin, glaube ich, in den Themen, ja.
Komplett. Man wollte beim BVB mit Burg ja eigentlich für Ruhe sorgen. Jetzt ist keine Ruhe. Droht dem jetzt vielleicht auch schon bei Nico Schlotterbeck gleich zu seinem Start die erste Niederlage?
Ja, die Gefahr besteht zumindest, ne? Also er hat sie, glaube ich, eigentlich musste er ja nur noch das zu Ende führen, was Sebastian Kehl da vorbereitet hat. Jetzt hat Nico Schlotterbeck das Ganze dann nochmal völlig neu eröffnet. Und natürlich steht er da jetzt unter Druck, muss die Verhandlungen nochmal neu aufnehmen. Und am Ende muss man aber sagen, die Hauptverantwortung liegt dann an der Stelle bei Lars Ricken. Und Burg, der kann natürlich da zum großen Gewinner werden, wenn er das dann hinkriegt, kann aber natürlich dann auch ein bisschen beschädigt in sein neues Amt gehen.
Wir ordnen das nochmal kurz ein. Also Schlotterbeck hatte nach dem Ghana-Länderspiel dementiert, dass es jetzt schon eine Einigung mit dem BVB über eine Vertragsverlängerung gäbe, beziehungsweise dass die jetzt unmittelbar bevorsteht. Er hat gesagt... oder das auch begründet mit dem Wechsel auf der Sportdirektorenposition, hat gesagt, das ist jetzt blöd für alle BVB-Fans, aber es ist keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist. Ich hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Jetzt werden Ole und Lars meine Ansprechpartner sein. Das muss ich jetzt einfach erstmal schauen. Was steckt denn hinter diesen Aussagen? Was treibt ihn da um? Ist das die sportliche Perspektive, die er jetzt noch nicht sieht, oder ist das kein Vertrauen in die neue Führung? Was glaubst du, was ist das?
Ja, das lässt sich jetzt natürlich vielseitig interpretieren. Also ich glaube, seine erste Absicht war erstmal, sich in dem ganzen Poker noch ein bisschen Zeit zu verschaffen, weil wir wissen alle, seit Monaten geht es im Prinzip darum, kommt ein Angebot von einem Top-Club rein. Bayern war da lange im Gespräch, die haben dann aber mit Upamecano verlängert. Real Madrid war eine Option zwischenzeitlich. Jetzt hört man, dass zumindest zwei englische Clubs, Liverpool und Manchester United, ihn zumindest nochmal so ein bisschen unter Beobachtung genommen haben. Wenn du mich persönlich fragst, ist die Frage am Ende sowieso nur, gibt es das Angebot? Dann nimmt Schlotterbeck an und geht, weil er natürlich auch titelhungrig ist und Titel gewinnen will und da natürlich bei anderen Vereinen größere Chancen sieht als bei Borussia Dortmund. Und wenn das nicht der Fall ist, erst dann geht es darum, ob dieses Angebot in Dortmund dann für ihn passend ist. Und da sind jetzt mit Sebastian Kehl sind da schon die entsprechenden Parameter vorbesprochen worden. Da geht es dann um eine Laufzeit bis 2031, eine Ausstiegsklausel ab 2027 und ein Gehalt, was er dann bis auf 14 Millionen Euro hochschrauben kann. Und am Ende, um die Frage jetzt nochmal zu beantworten, hat er sich nochmal ein bisschen Zeit verschafft und eigentlich war man davon ausgegangen, dass es jetzt nach der Länderspielpause dann relativ zeitnah auch zur Unterschrift kommen könnte. Jetzt geht das Ganze dann in die nächsten Verhandlungsrunden. Das ist Thema Nummer eins, um das chronologisch nochmal abzuarbeiten, aber da werden wir jetzt sicher noch dazu kommen, was das dann auch bedeutet, die Aussagen in Bezug auf die Bosse, weil die hat er schon ziemlich blöd dastehen lassen. Ja,
definitiv, da können wir gleich letztlich dran anknüpfen. Ist das ein Führungsproblem und auch ein hausgemachtes Problem jetzt eigentlich beim BVB, weil man den eigentlich Verantwortlichen gefeuert hat, ersetzt hat, dass man das nicht mit einkalkuliert hat, dass das vielleicht auf so eine Entscheidung auch einen Einfluss haben könnte?
Das sind die Fragen, die jetzt diskutiert werden. Also es gibt an der Stelle jetzt zwei Facetten. Zum einen hat er jetzt gesagt, mein Ansprechpartner ist jetzt Ole Boog zusammen mit Lars Ricken. Mhm. Hat, ne, wie du vorhin zitiert hast, vor allem Sebastian Kehl genannt. Daraus lässt sich natürlich jetzt rauslesen, dass Lars Ricken an den Verhandlungen scheinbar gar nicht so entscheidend beteiligt war. Da muss man dann auch wieder sagen, ne, da hat es ja dann auch immer Diskussionen gegeben, Machtgefechte dann mit Sebastian Kehl, wer hat eigentlich welchen Transfer getätigt, wer war für welchen Schritt im Club eigentlich letztlich verantwortlich. Auch das hat er dann am Ende mit zu diesem Bruch zwischen Ricken und Kehl geführt. Das weitere Thema ist dann, dass die Bosse dann natürlich auch unter Druck stehen. Da muss man dann auch Carsten Kramer, den Watzke-Nachfolger, als Sprecher der Geschäftsführung mit reinnehmen, die sich ja vorzeitig jetzt von Sebastian Kehl getrennt haben. Da kann man grundsätzlich erstmal sagen, ja, der Zeitpunkt, der macht Sinn, dass man sich im Februar, März schon auf der Position dann bewegt und dann Bewegung schafft, weil man ja den Sommer entsprechend vorbereiten muss. Auf der anderen Seite kann man jetzt die Schlotterbeck-Aussagen auch so interpretieren, als dass man gerade seinen größten Trumpf, nämlich Sebastian Kehl, wenn es darum geht, die wichtigste Zukunftspersonalie zu binden, nämlich Schlotterbeck, aus der Hand gegeben hat, ja.
Ist er denn wirklich so der größte Trumpf gewesen oder ist das, weil du vorhin gesagt hast, Schlotterbeck spielt auf Zeit, weil er eben auf Anrufe aus Liverpool oder von United wartet, ist es so, dass er es vielleicht einfach nur vorschiebt?
Ja, ich kann mir Letzteres tatsächlich gut vorstellen, weil ich ehrlicherweise Zweifel dran habe, dass man als Spieler seine sportliche Perspektive komplett von der Position des Sportdirektors abhängig macht. Mhm. Das kann man vielleicht von einem Trainer machen. Ob Sebastian Kehl jetzt die Figur ist, von der Nico Schlotterbeck am Ende in seiner Vertragslaufzeit so abhängig ist, wage ich zu bezweifeln. Vor allem, weil auch er selbst eigentlich das hätte kommen sehen müssen, dass das mit Kehl dann irgendwann ein Ende nimmt, weil es einfach in der Konstellation dann nicht mehr ging.
Und hier kommt kurz Werbung.
VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, das Top-Duell des 28. Bundesligaspieltags. Die Stuttgarter wollen am Ostersamstag ihre allerletzte Chance auf die Vizemeisterschaft wahren und als Tabellendritter dem Tabellenzweiten einheizen. Die Nationalspieler haben zwar die zwei Länderspiele in den Knochen, aber weil die Stuttgarter beim Ghana-Test ein Heimspiel hatten, werden sie gegen die Dortmunder richtig Gas geben können. Wir dürfen ein spannendes Spitzenspiel erwarten. Beide Clubs erzielten nach Bayern München die meisten Tore in dieser Bundesliga-Saison. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Aktuell steht die Quote bei 2,3 auf einen Heimsieg des VfB Stuttgart, bei 2,7 auf einen Auswärtserfolg des BVB. Ich selbst tippe auf ein 2:2 zwischen den beiden. Die Quote für ein Unentschieden liegt bei 3,9. Das klingt verlockend. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinner schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Wie viel Druck macht er denn jetzt da den Verantwortlichen beim BVB? Beziehungsweise haben sie Druck, weil sie vielleicht sowieso gar kein großes Mittel haben? Sie sind ja schon bei den Gehaltsvorstellungen an die Schmerzgrenze, was man so hört, gegangen mit diesen bis zu 14 Millionen. Können sie noch weiter? Bringt es überhaupt noch was, dass sie sich noch weiter in eine bestimmte Richtung bewegen? Oder ist es tatsächlich nur ein Zeitspiel?
Also man kann schon sagen, Nico Schlotterbeck hat den BVB jetzt komplett in der Hand und die Verhandlungen unter Kontrolle. Was wir gehört haben, soll es jetzt nochmal um zwei Punkte gehen, wo er jetzt Chancen sieht, da nochmal nachzuverhandeln. Das ist zum einen ja sicherlich auch nochmal das Thema Gehalt. Da wird jetzt spekuliert, dass man dann von 14 nochmal auf 15 hochgehen könnte, einfach weil die Chance das jetzt erlaubt. Viel konkreter geht es aber, glaube ich, darum, dass er gerne schon eine Ausstiegsklausel hätte, die 2026, sprich nach der WM, Gültigkeit hat. Ne? Also ja. Auch da sieht man, dann ist der große Wunsch, dann irgendwann diesen Schritt zum Topclub machen zu können. Und ist am Ende genau das gleiche Thema wie jetzt auf Zeit zu spielen. Das ist ein großer Traum, das will er machen. Und auf der anderen Seite verspielt er sich aber natürlich gerade extrem die Liebe der Fans. Ja, man will ihn ja hier eigentlich zur Galionsfigur aufbauen, sieht ihn als Kapitän der Zukunft, einer, ne, hier Bizepsjubel, ne, das sieht man ja immer, womit er die Fans dann im Stadion eigentlich immer gepackt hat und hinter sich gebracht hat. Da muss man jetzt abwarten, da bin ich auch gespannt, wie es beim nächsten Heimspiel aussieht. Im Netz gibt es ja schon einen leichten Shitstorm, wie das Stimmungsbild dann wirklich aussieht beim Thema Schlotterbeck.
Da hat er wahrscheinlich Glück, dass das nächste Spiel erstmal auswärts in Stuttgart ist.
Ja, ich denke auch, da könnte sich schon eine erste Reaktion zeigen, aber dann eine Woche später gegen Leverkusen wird es dann spätestens soweit sein, ja.
Lieber in Stuttgart vor der Cannstatter Kurve als beziehungsweise vor der gelben Wand, um es zu sagen.
Mutmaßlich, ja. Das müssen wir jetzt abwarten, ja. Ja.
Aber ist er auch aus deiner Sicht auch der Spieler jetzt im Kader, der natürlich der wichtigste ist, ein absoluter Fixpunkt und der eigentlich auch ja für die Zukunftsplanung die zentrale Figur sein sollte, vielleicht auch sein muss und für den der BVB wirklich all in gehen muss?
Ja, dazu ist der BVB ja bereit. Das zeigt ja dieses Angebot. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir haben lange Zeit beim BVB große Figuren gehabt, wie Mats Hummels, wie Marco Reus, die hast du im Moment nicht mehr. Und ich glaube schon, dass Nico Schlotterbeck grundsätzlich eine Persönlichkeit ist, mit der sich die Fans identifizieren können, der auch diesen Club repräsentieren kann, gerade als Nationalspieler auch. Das ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, ne? Und deswegen darf er sich dieses Image auch nicht verspielen. Und dann komme ich direkt zum nächsten Punkt, muss man aber ja auch fragen, ist er denn für den nächsten Schritt, den er sich wünscht, überhaupt gut genug? Also wir haben zum Beispiel, um das mal anzubringen, mein Chef Michael Markus hat heute in seinem Kommentar jemanden zitiert aus dem BVB-Umfeld, der gesagt hat, Nico Schlotterbeck, jetzt komme ich nicht mehr wortwörtlich aufs Zitat, ist übermannt, so was, sowas, ist übermannt von seiner eigenen Geilheit. Ja, das zeigt also, dass sein Selbstvertrauen gigantisch ist. Mhm. Wenn wir uns aber jetzt die letzten Spiele mal angucken, gerade auch die Länderspiele, wirst du wahrscheinlich ähnlicher Meinung sein, dass das durchaus ausbaufähig war.
Ja, das, was man immer sagt, die Spieleröffnung mit dem linken Fuß hat der Schweiz sehr viel eröffnet.
Exakt, genau. Und ganz allgemein ist es eben auch so, dass man bei Schlotterbeck schon sagen kann, ne, der hat diesen starken linken Fuß, der hat auch normalerweise diese starke Technik und das starke Aufbauspiel. Das kann er besser als viele andere auf der Welt wahrscheinlich, aber ich glaube, so diese Kernkompetenz, das Verteidigen, da gibt es bessere. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Bayern dann am Ende Upamecano bevorzugt hat.
Aber in Dortmund bevorzugt man offenbar Schlotterbeck. Was man hat, hat man. Ist natürlich auch eine nachvollziehbare Denke, definitiv. Aber trotzdem eben die Frage, wenn man das begründet oder das zugrunde legt, was du eben sagst, was Michael Markus geschrieben hat und was man auch selber sieht und dann sein Verhalten aktuell, kann sich der BVB dann eigentlich noch leisten, sich so von Schlotterbeck ja letztlich an der Nase herumführen zu lassen? Du hast es ja gesagt, er hat den Verein in der Hand. Ist das klug aus Seiten von Dortmund, sich dem jetzt so komplett auszuliefern? Oder sollte man nicht einfach auch mal sagen, so Junge, Ultimatum bis dahin, sonst ziehen wir zurück? Im Grunde die Bayern-Taktik, gut, die haben es bei Upamecano und den anderen ja auch nicht immer so ganz stringent ausgeführt, aber dass man einfach mal sagt, so bis dahin und nicht weiter, klare Grenze, wir müssen ja auch planen.
Also ich glaube, um das kurz zu beantworten, dann weiß ich auch, wie die Haltung da im Verein ist. Es wird ja im Umfeld schon gefordert, auch mit dem kann man jetzt gar nicht mehr verlängern. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht hätte man vor einiger Zeit sagen können, da setzt man jetzt ein Ultimatum. Das hat man im Übrigen ja auch gesetzt, aber da hat man ja gesehen, dass das im Grunde wirkungslos geblieben ist. Wenn man jetzt sogar hingeht und sagt, wir ziehen das Angebot zurück, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und wir kennen auch gerade die Gesamtfinanzsituation bei Borussia Dortmund, die ja per Ad-Hoc-Mitteilung sogar noch bekannt gegeben haben nach dem Champions League aus in Bergamo, da droht im schlimmsten Fall ein Finanzloch von bis zu 27 Millionen im laufenden Geschäftsjahr. Da kann man sich sowas einfach nicht leisten.
Ist ja auch alles letztlich Spielraum, der dann dem neuen Sportdirektor fehlt, wenn man eben nicht genügend Kapital hat. Ihr habt es in der Sportbild ja auch geschrieben, der Finanzrahmen, in dem er arbeiten kann, liegt so irgendwie was bei 25 Millionen aktuell Budget, um einen Neuaufbau zu starten. Nicht gerade unbegrenzt, nicht gerade, also vielleicht auch gerade nicht ausreichend. Kann es vor dem Hintergrund vielleicht auch sein, dass Bog das ganz gut zu Pass käme, wenn er jemanden wie Schlotterbeck ziehen lassen könnte, bei allem sportlichen Wert, aber dass er sagt, naja, aber wenn ich den verkaufe, kriege ich 60, keine Ahnung, on top und dann kann ich richtig arbeiten.
Ja, das muss man dann ganz genau abwägen. Ich glaube, wenn man dieses Modell Ausstiegsklausel nach der WM mit einbezieht und diese dann wirklich bei 60 Millionen, das ist ja der Rahmen, von dem wir da reden, verankert, dann kann das ein Modell sein. Ich glaube, wenn man ihn jetzt verkauft, dann reden wir davon von 35 Millionen. Also unter Wert ziehen lassen will man ihn auch auf gar keinen Fall. Man will ja den Neuaufbau auch an ihm hochziehen. Ich habe eben gesagt, Kapitän der Zukunft, das ist schon ein Modell, was man beim BVB da sieht. Und ich glaube, Ole Burg ist jetzt schon auch als jemand gekommen, der für kreative Lösungen steht. Und ja, wahnsinnig viele finanzielle Möglichkeiten hat man da nicht, ne? Also es geht jetzt vor allem dann auch um andere Verkäufe. Girassi, der will weg, hat auch eine Ausstiegsklausel, die liegt bei 35 Millionen, wie wir zuletzt enthüllt haben. Karim Adeyemi ist die Zukunft noch völlig ungeklärt. Also das wird spannend und extrem spannend auch zu beobachten, wie Ole Burg, ne? Das, was er nachweislich ja kann, auf das nächsthöhere Niveau übertragen kann.
Eben, Perlentaucher in der zweiten Liga, könnte man jetzt als Außenstehender sagen, ist vielleicht leichter als auf dem Top-Niveau, wo sich Borussia Dortmund ja eigentlich bewegen möchte, noch nicht ganz wieder ist, aber wo sie ja wieder hin wollen und dann eben mit so einem Finanzrahmen, schwierig.
Ja, das Perlentaucher-Image, das hat er. Ich glaube, da setzt der BVB auch drauf. Wobei man ganz klar sagen muss, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt nur junge Spieler an sich bindet. Trotzdem wird das schon sehr spannend zu beobachten sein. Ich meine, so jemand wie Burg, der bringt natürlich auch ein Netzwerk mit. Das Netzwerk hat er vor allem jetzt bisher in der zweiten Liga und darunter eingesetzt, ne? Also vielleicht nochmal zur Erklärung, wie er arbeitet. Der hat dann seinen Sidekick gehabt mit David Blacher. Die sind dann teilweise zu Regionalliga, Fünftligaspielen gefahren, haben sich die Spieler da zu zweit angeguckt und die dann nach Elversberg rübergeholt. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Younes Ebnotalib. Den hat man für 50.000 Euro geholt und dann für 8 Millionen weiterverkauft nach Frankfurt. Das ist das Modell, wie er bisher gearbeitet hat. Jetzt hat er ein viel größeres Team um sich rum. Ich glaube, dass er das kann. Man hört auch, dass er ja dieses Netzwerk auch hat. Genauso habe ich auch gehört, dass sich natürlich die ganzen Berater jetzt erstmal bei ihm melden werden. Also ich glaube, da sehe ich gar nicht so das riesengroße Problem. Aber es wird natürlich trotzdem, wie gesagt, spannend sein zu beobachten, ob ihm das dann auch dann in der Kürze der Zeit dann auch gelingt.
Zumal er ja mehrere Komponenten erfüllen muss. Das Perlentauchen ist ja die eine Seite, aber er soll ja auch zwei Unterschiedsspieler verpflichten, die definitiv und sofort die Qualität des Teams steigern. Eventuell sogar drei, wenn Schlotterbeck dann gehen sollte.
Ja, das ist schon das Profil, was man beim BVB auch sucht. Ich habe eben gesagt, ne, man braucht wieder die Spieler, für die Leute bereit sind, ins Stadion zu gehen. Mhm. Da ist Jadon Sancho jetzt auch neuerdings wieder ein sehr konkreter Name. Also da war man ja lange umstritten, ob man den nochmal zurückholen möchte oder nicht.
Man hat ja nicht die besten Erfahrungen in Dortmund mit Rückholaktionen. Götze war mal, noch so den einen oder anderen, wo das eben dann nicht wirklich funktioniert hat.
Genau, und ich glaube, gerade wenn wir von kreativen Schachzügen reden, da setzt man dann natürlich vielleicht auch eher auf altbekannte Muster und weniger auf Mut. Zumal der jetzt auch gerade verletzt ist, da muss man sowieso mal gucken, wie das an der Stelle weitergeht. Und dann kommt ja auch noch dazu, wer Jadon Sancho kennt, der weiß, der kommt auch mal gerne zu spät. Das kann er sich unter Niko Kovac vielleicht einmal erlauben. Beim zweiten Mal wird es dann aber auch eng für ihn.
Ja gut, Disziplin muss natürlich da sein. Ja. Und das ist etwas, was dann gerade bei Kovac natürlich unheimlich wichtig ist. Ja, die Situation bei Dortmund ist ja irgendwo auch ein bisschen widersprüchlich. Sportlich Zweiter, oben mit dabei, relativ garantierte Champions League-Teilnahme, aber trotzdem strukturell zum Verkaufen gezwungen.
Ja, das ist schon ein bisschen paradox. Und man hat einfach gesehen, dass die Mannschaft, der Kader auf dem höchsten Niveau nicht ausreichend ist. Dass es Niko Kovac für meine Begriffe aber geschafft hat, aus diesem Kader, der, wurde ja sogar teilweise gemutmaßt, der schwächste ist der vergangenen Jahre, das absolute Maximum rausgeholt hat. Und am Ende landet man dann bei dieser Diskussion, ist das noch der BVB-Spielstil? Ich glaube ehrlicherweise, dass sich Niko Kovac nicht gegen schönen Fußball verwehrt, überhaupt nicht. Sondern der hat das eben geschafft, das, was seine Vorgänger nicht geschafft haben, nämlich zumindest in der Liga Konstanz reinzubringen. Deswegen glaube ich, dass er tatsächlich auch die wichtigste Säule für die Zukunft ist bei Borussia Dortmund.
Das hat Bog ja auch gesagt. Er möchte ein vertrauensvolles Verhältnis zum Trainer aufbauen. Man soll gut zusammenarbeiten. Jetzt hat sich Bog aber zusichern lassen, was ich gelesen habe, dass er der alleinige Entscheider in Sachen Kaderplanung ist. Wie viel darf denn der Trainer mitreden? Beziehungsweise ist er überhaupt der Alleinige, wenn man jetzt hört, dass Lars Ricken sich eben auch einschaltet, anders als offenbar bei Kehl?
Lars Ricken muss sich einschalten. Lars Ricken hat sich natürlich auch vorher schon eingeschaltet. Wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzugehen, ich habe noch nie einen Verein erlebt, wo man so sehr diskutiert hat, wer war für welchen Transfer verantwortlich. Ne? Also da werden teilweise Eitelkeiten ausgelebt, die dann am Ende auch zum Bruch geführt haben. Das war der Transfer von Lars Ricken, das war der Transfer von Sebastian Kehl, der war von Sven Mislintat, den hat Matthias Sammer eingetütet, wie auch immer. Das sind Strukturen, die haben dem BVB nicht gut getan. Da haben am Ende in der Vergangenheit definitiv immer zu viele Leute mitgeredet. Trotzdem, so viel ist man sicher, Ole Burg ist beim BVB kein Alleinentscheider. Den Trainer, den muss er damit einbeziehen. Das ist ganz klar. Da hat man sich auch schon darauf verständigt, dass man zum Beispiel wieder auf Flügelspieler setzen will, auch gerade weil die eine entsprechende Attraktivität versprechen und auch am meisten Wertsteigerungspotenzial haben. Natürlich redet Niko Kovac damit, ganz klar.
Also, aber erwartest du auch, dass es dann wieder so eine Kakophonie gibt, wie es ja auch dann, du hast es eben angedeutet, in den letzten Jahren immer war, dass zu viele am Ende reinreden? Weil das wird ja hinter Bogs Bedingungen oder zumindest Wunsch gesteckt haben, dass eben er auf jeden Fall großen Einfluss hat und ihm nicht ständig einer reinredet.
Ja, das muss auch so sein. Ich glaube, die Konstellation ist schon deshalb eine andere, weil man bei Sebastian Kehl, dem hat man gerne immer mal so ein bisschen die Schuld in die Schuhe geschoben. Ne? Ja. Also der ist schon gegangen in der Rolle des Bauernopfers. Ich glaube, das kann man so schon sagen. Und die Konstellation, die gibt es so jetzt nicht mehr. Jetzt steht vor allem dann auch Lars Ricken unter Druck, die Bosse im Allgemeinen. Deswegen Ole Burg, der wird da die entsprechende Zeit jetzt erstmal bekommen und an der nächsten Transferperiode natürlich mit Ricken zusammen gemessen werden. Es ist aber schon so, wenn er das jetzt nicht hinbekommen sollte, dann wird das auch auf die höheren Etagen zurückfallen. Und man kann sich natürlich auch ganz grundsätzlich fragen, ob man nicht jetzt einen viel größeren Schnitt hätte machen müssen. Ja? Also dass man nicht nur sagt, wir tauschen den Sportdirektor aus, sondern dass wir wirklich sagen, wir machen Tabula Rasa beim BVB. Markus Krösche war ja auch ein Name, der da immer kursiert ist, der nach unseren Informationen aber nicht heiß war. Aber dass man eben die komplette sportliche Führung neu ausrichtet, da hat man sich jetzt dagegen entschieden. Deswegen muss das natürlich jetzt auch gut gehen und da sind alle zu verpflichtet.
Jetzt hat Almut Schuld am Wochenende im Doppelpass gesagt, wenn es aber nicht läuft, wird Bog trotzdem für alles verantwortlich gemacht, ist zumindest das, was sie erwartet. Er muss mit dem Druck umgehen und wahrscheinlich muss er auch annehmen, dass nicht auf Augenhöhe mit ihm kommuniziert wird. Glaubst du das auch, dass eben die Augenhöhe nicht da ist, sondern da tatsächlich noch ein Unterschied gemacht wird?
Das vermag ich ehrlich gesagt noch nicht zu beurteilen. Wie gesagt, das, was ich gerade erklärt habe, ich glaube, da sind andere Voraussetzungen geschaffen worden, als sie bisher der Fall waren. Das muss man abwarten. Natürlich reden immer noch viele mit. Matthias Sammer darf man da an der Stelle, glaube ich, auch nicht vergessen. Ja, der hat diese Idee dann mit Bog als fantastisch bezeichnet. Trotzdem heißt es dann auch immer wieder mal, der ist der Ursprung allen Übels beim BVB. Also da muss man wirklich mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Man kann nur hoffen, im Sinne des BVB, dass man es schafft, da als Einheit aufzutreten, weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Und genau das hat halt in der Vergangenheit komplett gefehlt.
Und die Einheit müsste dann ja auch im Umgang mit Nico Schlotterbeck jetzt in diesen Verhandlungen, was auch immer da jetzt kommt, dann auch auf jeden Fall da sein.
Zu 100%, ja.
Siehst du denn das, was Ricken gesagt hat, man arbeitet oder man spricht weiterhin vertrauensvoll, es sind gute Gespräche, die stattfinden. Er hat ja sofort versucht, diesen, ihr habt bei Bild geschrieben, Flächenbrand, sofort wieder zu löschen. Ist es tatsächlich schon ein Flächenbrand oder ist es erstmal nur ein kleineres Störfeuer, was sich ausweiten könnte?
Nee, das ist definitiv ein Flächenbrand. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Nico Schlotterbeck in dem Moment wusste, was er damit auslöst. Er hat es de facto aber getan und viele Sachen offenbart, die man, glaube ich, gerne beim BVB nicht in der Öffentlichkeit gesehen hätte. Ja, und Lars Ricken, der hat das dann einmal bei der Agentur rausgegeben, hat das dann versucht, so ein bisschen einzufangen. Das ist eine Rettungs- oder netter Rettungsversuch, aber so schnell kommt der BVB da aus der Diskussion jetzt nicht raus.
Ja, dafür sorgen wir ja alle, dass das Thema weiter angefacht wird und dass das Feuer dann auf jeden Fall nicht so schnell ausgeht, weil es natürlich auch interessant ist und weil es auch.
Dafür sorgen sie aber vor allem selbst, muss man sagen. Ne? Also,
das stimmt dann natürlich auch.
Der Überbringer der Nachricht.
Das stimmt definitiv auch. Aber natürlich ist es irgendwas, was auch Diskussionen in der Fanszene anregt, was auch im medialen Bereich natürlich dann auch ausgeschlachtet wird und auch ausgeschlachtet werden muss, weil es ja schon ein wirklich bemerkenswerter Vorgang einfach auch ist.
Ja, hundertprozentig. Also wie gesagt, das ich weiß nicht, ob sich Nico Schlotterbeck dem Ganzen bewusst war, ob er da wirklich so viel Feuer reingießen wollte. Ich kann mir allerdings ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass das nicht geplant war. Ja, er hat ja dann auch in der Mixzone gesagt, ich habe auf diese Frage gewartet und
von daher ist es vielleicht doch geplant gewesen.
Er ist im Hintergrund auch gut beraten. Ne? Also natürlich glaube ich, dass er das vor allem mit dem Ziel gemacht hat, sich Zeit zu verschaffen. Ob er da jetzt komplett die Brust bloßstellen wollte, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Du hast seine sportliche Leistung in den letzten Wochen eben auch schon angesprochen. Glaubst du, das hat noch einen großen Einfluss darauf, dass jetzt vielleicht Liverpool, Manchester United, wenn es denn stimmt, auch eher noch zögerlich zu Werke gehen und doch nochmal wieder ein bisschen genauer beobachten und das vielleicht auch wirklich von den nächsten Wochen dann abhängig machen, wie er jetzt auch mit dieser ganzen Situation umgeht und wie sich das auf seine sportliche Leistung dann auswirkt?
Zu 100%. Das hat man ja auch bei anderen Clubs schon gehört. Ich nenne mal jetzt als Beispiel den FC Barcelona. Da hat man dann auch ganz genau geprüft, passt der eigentlich in unseren Spielstil rein? Ist das genau der Spieler, den wir vom Profil her brauchen? Da werden die ganz genau drauf gucken. Das ist ja völlig klar. Und dann muss man ja auch noch dazu sagen, wir sind natürlich jetzt zu einem extrem oder befinden uns jetzt noch an einem extrem frühen Zeitpunkt. Ja, und dann wird man dann auch sehen, bei welchem Club im Sommer die Notwendigkeit auf der Position dann besonders groß ist. Auch das ist ja jetzt bisher noch nicht final absehbar. Und das ist ja auch genau der Grund, warum Schlotterbeck sich eben schon auch vorstellen kann, diese Ausstiegsklausel dann rund um die WM zu haben.
Aber das dem zuzustimmen, wäre ein komplettes Armutszeugnis vom Verein.
Ja, auf den ersten Blick schon. Wenn es am Ende vielleicht die Lösung ist, um die Ablösesumme abzusichern, die sich dann im Bereich von 60 Millionen befindet, kann es vielleicht auch ein Konzept sein, aber das ja, sind genau die Punkte, die es da jetzt zu besprechen gilt.
Was es auch noch natürlich zu besprechen gilt, die Signalwirkung. Jetzt hat von den anderen Spielern im Kader keiner dieses Standing von Schlotterbeck und auch diese öffentliche Wahrnehmung vielleicht nicht. Aber wenn ein Spieler vom Maße eines Schlotterbecks den Verein so im Griff hat, was denken die anderen sich? Ich meine, Adeyemi, der ja auch vielleicht pokert, aber der wird dieses Standing natürlich nicht haben. Aber trotzdem, es hat ja eine Signalwirkung.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Nico Schlotterbeck damit sein Vertrauen oder Rückhalt in der Kabine verspielt hat. Das nicht. Trotzdem, klar, hat das eine Signalwirkung, wie du sagst. Ich könnte mir aber viel eher vorstellen, dass andere schon auch darüber nachdenken, die ja auch scharf drauf sind, Titel zu gewinnen, dass man das mit einem Nico Schlotterbeck natürlich eher kann. Mhm. Und ich glaube auch ein Felix Metscher, der gerade jetzt noch kürzlich verlängert hat, auch der ist natürlich interessiert daran, die besten Spieler an seiner Seite zu haben und da entsprechend weiterzumachen. Ja, ich glaube, das ist aber in dem Fall auch eine so besondere Situation bei Schlotterbeck, die lässt sich jetzt nicht einfach 1:1 auf jeden anderen Spieler übertragen. Aber man muss schon sagen, da warten gerade auf Boog schon noch schwierige Herausforderungen.
Ja, ich meinte also, jetzt auch eher für die Funktionäre beim BVB, mit solchen Situationen eben umzugehen, um sich nicht irgendwo erpressbar zu machen.
Genau, ja. Also wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht zeitgemäß zu sagen, wir ziehen das Angebot zurück. Das ist sehr schwierig, weil es ja auch gerade, ne, da ist man schon in einer gewissen Klemme, weil man auf der einen Seite natürlich genau so ein Signal vielleicht setzen will, auf der anderen Seite sich das aber nicht erlauben kann aufgrund der finanziellen Situation. Ja, und da können wir jetzt mal im Kader weitergucken, ne? Also Serhou Guirassy, der ist wechselwillig, da macht er keinen großen Hehl drum, hat auch jetzt nicht so den Riesenrückhalt im Stadion und vom Umfeld. Der kann sich das vorstellen, sobald er irgendwo anders nochmal ein paar Euro mehr verdient. Und der kann für 35 Millionen Euro gehen. Ob dann am Ende ein Angebot reinkommt, ist dann die Frage. Also auch da ist Boog als Verkäufer gefragt. Mhm. Und auch Adeyemi ist eine extrem spannende Personalie, ja, weil man ja zum einen versuchen muss, ihn ja auf ein vernünftiges, konstantes Leistungsniveau möglichst ohne Nebenschauplätze zu bringen. Du lachst schon, das ist schwierig genug, glaube ich. Und auf der anderen Seite wird es dann auch darum gehen, will man den jetzt verkaufen, um sich genau von diesen Nebenschauplätzen auch mitzutrennen. Auf der anderen Seite muss man ihm aber auch eine Vertragsverlängerung anbieten, allein um seinen Marktwert zu sichern. Ich glaube, das schlimmste Szenario wäre, wenn er dann 2027 ablösefrei gehen würde. Das müssen natürlich alle zu verhindern oder verhindern versuchen. Auch der fordert eine Ausstiegsklausel mit dem Beraterteam um Jorge Mendes zusammen. Die will ihm der BVB natürlich eigentlich nur ungern einbauen. Also da kommt viel Verhandlungsgeschick auf oder ist da gefragt bei Nils Oleboog.
Das Nils hat er ja, wie er selber sagt, schon vor 30 Jahren eigentlich geditscht, aber es ist immer wieder aufgetaucht. Aber jetzt hat er ja eine neue E-Mail-Adresse, habe ich neulich gelesen, jetzt beim BVB, wo Nils auch gar nicht mit drinsteht. Du wirst die E-Mail-Adresse haben, von daher weißt du es.
Ich glaube, Telefonnummern sind an der Stelle wichtiger als das E-Mail-Adressen. Stimmt, ja. Aber ja, aber guter erster sympathischer Eindruck, oder? Was war dein Eindruck?
Das auf jeden Fall. Also das muss man wirklich sagen. Ein sympathischer Mensch, der sich da dem BVB angeschlossen hat und der ja auch ja, das Mittelding zwischen dem, was sie sonst immer gebraucht haben, Stallgeruch, hat er jetzt in dem Sinne nicht, aber er hat ja doch diese Nähe die zum DNA. Verein und die ist ja die DNA und die ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal wichtiger und vielleicht auch besser, dass er diese DNA hat, aber nicht den Stallgeruch, weil er da ein bisschen unbefangener vielleicht arbeiten kann.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man da jetzt einmal jemanden von externen geholt hat, der auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hat. Der hat in der Branche ein extrem hohes Standing. Ja, also von dem sind alle extrem überzeugt. Und auch Lars Ricken hat das ja bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellung sogar proaktiv gesagt, dass man bewusst darauf Wert gelegt hat, da jemanden von außen zu holen. Mhm.
Glaubst du, hat er eine Chance, dann Schlotterbeck tatsächlich doch noch zu binden oder eben nur Schadensbegrenzung zu betreiben, um eine möglichst hohe Ablösesumme rauszuschlagen?
Die Chance ist definitiv da. Wie gesagt, ich glaube, also so wie ich das sehe, wird es am Ende nur darauf ankommen, kommt ein Angebot rein, was attraktiv ist für Schlotterbeck, dann wird er sich wahrscheinlich dafür entscheiden. Sollte das nicht kommen, dann wird er beim BVB zusagen. Mhm.
Und unterm Strich für Boog nicht vielleicht besser, den kompletten Neustart zu wagen, trotz aller Symbolik und aller Führungsspielerkompetenzen, die Schlotterbeck...
In Bezug auf Schlotterbeck jetzt, meinst du?
Ja, dass Boog einfach sagt, dann fangen wir eben komplett neu an. Dann ist man vielleicht sportlich ein bisschen schwächer, kann aber unbefangen und vor allen Dingen mit relativ viel Geld dann arbeiten.
Ja, aber nur, wenn das entsprechende Angebot dann auch kommt und die Ablöse stimmt. Am Ende, wie gesagt, glaube ich, kann man sich das nicht erlauben, da jemanden ziehen zu lassen, an dem man eigentlich die Zukunft des Vereins hochziehen will und der halt auch einen gewissen Marktwert hat. Also das ist eine, wie gesagt, sehr, sehr schwierige Klemme. Bin gespannt, wie er das löst.
Das sind wir alle und ich glaube, wir haben auch nicht das letzte Mal über den BVB und gerade in dieser Personalie gesprochen hier im FIFA-Pitch-Podcast. Wenn ihr mehr über FeverPitch bzw. von FeverPitch lesen wollt, abonniert doch auch den Newsletter unter feverpitch.de. Da kriegt ihr dann den Newsletter morgens um 6.10 Uhr in euer Mail-Postfach. Und ansonsten könnt ihr euch da auch natürlich über alles Aktuelle in Sachen Fußball auf dem Laufenden halten, hier bei uns im Podcast und natürlich auch bei den Kollegen von Bild und bei Yannick Hüber mit Fokus auf Borussia Dortmund. Yannick, ich danke dir, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht und bestimmt hören wir uns an der Stelle nochmal. Es wird nicht langweilig werden beim BVB, das kann ich schon mal versprechen.
Definitiv. Danke dir.
Danke auch.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.